Zuerst was du und ja, 1, 2, 3.
Eine Frage zu der Stellenwert des Axioms im Hinblick auf den Satz, bedarf ein Axiom auch einer Zustimmung? Oder was ist die Bedeutung Axiom, Satz oder Wahrheit?
Ja. Also Axiom eignet sich recht gut, um diese Zusammenhänge nochmal darzustellen. Auch in der minimalistischen Betrachtungsweise, in der beweistheoretischen Betrachtungsweise, ist Axiom nichts anderes als ein Satz der Sprache. Also Beweistheorie geht aus von, ich definiere eine Sprache, ich definiere Sprache, indem ich ein Alphabet und Wohlformungsregeln angebe. Und die Wohlformungsregeln gestatten mir, aus dem Alphabet Sprachausdrücke zu generieren. Unter diesen generierten Sprachausdrücken nehme ich einen Sprachausdruck, irgendeinen wohlgeformten Sprachausdruck, und sage, dieser Sprachausdruck wird nicht mehr weiter diskutiert, der darf immer behauptet werden. Der darf immer behauptet werden, muss ich jetzt gleich einklammern, ich muss es vorsichtiger machen. Merken Sie sich das, schreiben Sie es auf, weil das braucht es noch ein bisschen, es hilft nämlich. Ja? Es sei denn, Sie wollen was direkt dazu sagen?
Nein.
Nicht. Das hilft nämlich sehr gut, das nochmal sich vor Auge zu führen, worum es da geht. Beweistheoretisch ist ein Axiom nichts anderes als ein Sprachausdruck, eine wohlgeformte Formel des Systems, die folgende Funktion erfüllt. Sie kann immer hingeschrieben werden als Basis für Ableitungen. Das ist nicht das Alphabet, nein. Das Alphabet ist zum Beispiel A, B, C, Phi, Psi, Chi. Wenn das sozusagen Terme sind, wenn das Konstanten sind im simpelsten Fall und das sind Prädikatsausdrücke, dann besteht zum Beispiel das Alphabet in sowas. Und eine Wohlformungsregel kann jetzt heißen, gegeben ein Prädikatsausdruck, der einstellig ist, kannst du einen Ausdruck bilden, der an diese leere Stelle eine Konstante hineinsetzt. Diese Ausdrücke sind nach der Wohlformungsregel wohlgeformte Ausdrücke, gebildet mit diesem Alphabet, zum Unterschied von sowas. Sowas wird normalerweise nicht gestattet. Ja? Das wird dann an der Stelle auch deutlich, warum ich was von einer prästabilisierten Harmonie gesagt habe. Die prästabilisierte Harmonie, die darin besteht, dass wir sowas erlauben und sowas nicht erlauben, setzt sich so um, dass wir sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie wir das interpretieren sollen. Wir wissen sehr gut, wie wir das interpretieren sollen. Das interpretieren wir nämlich als Aussage über einen Gegenstand, wenn wir es dann weiterschauen. Das wissen wir eigentlich nicht, betrachten wir nicht. Das heißt nicht, dass man das nicht auch zulassen könnte, wenn es bestimmte Umstände gibt, aber das wollen wir nicht. Axiome sind jetzt aus den so generierten Ausdrücken irgendwelche angenommen, Deduktionsverfahren, für ein deduktives System kommen dann noch Deduktionsregeln dazu, Alphabet, Wohlformungsregeln und Deduktionsregeln. Deduktionsregeln sind Regeln, wie man geordnet von einem Ausdruck zum anderen Ausdruck übergehen kann. Axiome sind, beweistheoretisch gesehen, Sätze, die immer am Anfang von Deduktionen stehen können. Frag mich nicht, warum, würde die Beweistheorie sagen. Jetzt hat aber, das ist der Grund, warum ich auf das eingehe, jetzt hat aber der Terminus Axiom hat noch eine zweite Implikation, hat etwas, was einen vielleicht noch mehr interessiert, nämlich man will sagen, das sind traditionell sind das ursprünglich einleuchtende Wahrheiten. Ja? Es ist etwas, was nicht mehr weiter diskutiert werden muss, wovon man Konsens, das ist sozusagen etwas, was alle Leute konsensuell annehmen. Dieses Feature des Axiomenbegriffes kriege ich nicht im Beweistheoretischen, sondern das kriege ich tatsächlich indem ich das Ding im Hinblick auf Inhalte, auf eine Semantik betrachte. Und das heißt dann, ich habe einen Sachbereich und in diesem Sachbereich interpretiere ich diese Sprache Und in diesem und für diesen Sachbereich, positioniere ich die Interpretation dieses Satzes, der ein Axiom ist, als in jedem Fall wahr, als unumstößlich, als undiskutierbar. Das ist sozusagen eine Aussage über den Sachbereich, die in diesem Sachbereich nicht widerlegt werden kann. Das ist sozusagen die zweite Art von Deutung von Axiom, und diese zweite Deutung von Axiom, die braucht den Wahrheitsbegriff. Lassen wir es mal dabei. Es sind drei Leute noch. Einer von den beiden, weiß nicht, wer als erster war. Ja?
Das Axiom, das muss ja undiskutierbar sein. Ja, wenn ich das kritisiere und versuche es zu zerstören, dann zerstöre ich natürlich infolgedessen das gesamte System. Ja.
Das ist völlig richtig. Die Formulierung Axiome sind undiskutierbar ist festzuhalten und ist sehr interessant an der Stelle, weil man die natürlich zumindest zweifach interpretieren kann. Ne? Einerseits kann man so interpretieren, da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren, das ist sowieso klar. Undiskutierbar im Sinn von dem Superkleberanspruch. Ne? Wenn du mir irgendetwas demonstrieren willst, wenn du irgendwelche, der Standardanwendungsfall ist der, nicht? Wenn du mir irgendetwas argumentativ nahebringen willst, dann musst du nach der Regel vorgehen, dass du nicht gleichzeitig was behaupten und nicht behaupten kannst. Versuch's mal, würde man sagen, in diesem Zusammenhang, nicht, sagt man mal, versuch's mal, mich davon zu überzeugen, dass heute Freitag ist, wenn du immer gleichzeitig behaupten kannst, die Woche hat 6 Tage und hat nicht 6 Tage. Ja? Du wirst mich nicht überzeugen können, und das Überzeugen können heißt, in einem System mich von einer Position zur anderen führen, mit Hilfe von logischen Schritten. Du wirst mich mit logischen Schritten nicht zu etwas führen können, wenn du sozusagen in allen Fällen zugestehst, dass ein Schritt, den du setzt, genauso wichtig ist wie das Gegenteil von dem Schritt, den du setzt. Damit kommst du niemals zu einer Deduktion. Damit kannst du, alles oder nichts kannst du damit beweisen. Also das wäre...
Etwas kann nicht zur gleichen Zeit wahr und falsch.
Das ist der Punkt, das wäre ein, so ein Axiom. Und da könnte man nun sagen, das sind die beiden Deutungen, die ich gesagt habe, da könnte man sagen, naja, einerseits ist das ja einleuchtend klar und insofern eine logische Wahrheit und darum ein Axiom im inhaltlichen Sinn. Und andererseits könnte man sagen, dass man darüber nicht diskutieren kann, das heißt nicht, dass das uns allen so einleuchtet, das heißt nur, da ist nichts zu diskutieren. Das war der erste Punkt, den Sie ein bisschen gesagt haben. Das heißt nur, es gibt nicht diese hohe Wahrheit, diese besondere Wahrheit, die allen einleuchtet, sondern das ist sozusagen schon etwas, was der Diskussion entzogen ist. Insofern ist es ähnlich, aber es ist der Diskussion nicht deswegen entzogen, weil es allen einleuchtet, sondern es ist deswegen der Diskussion entzogen, weil wir sonst sowieso gar nicht weiterkommen würden. Da kann man gar nicht diskutieren drüber. Es ist nicht so, dass es eine besondere Qualität hat, dass es jenseits der Diskussion einleuchtet, sondern es hat eine besondere Diskussion, die ist aber nicht jenseits, sondern die ist in einer Weise konstitutiv oder so. Ne? Das ist die billigere Art und Weise, damit umzugehen. Aber Sie wollten vorher noch was anderes sagen.
Mal zum Verhältnis von Syntax und Semantik. Mhm. Es gibt ja so Leute, vorwiegend Logiker, die ja immer dazu neigen, dass sie Texte formalisieren, damit sie die Argumente prüfen können. Ja. Mhm. Die Frage, die ich mir dann dabei stelle, geht nicht, ja, wenn man formalisiert, ja, etwas vom Inhalt vielleicht verloren, beziehungsweise verändert sich der Inhalt vielleicht nicht von den Argumenten?
Ich schiebe das ein bisschen auf. Ich komme dazu. Ich sage Ihnen das Stichwort, wo ich dann darauf komme. Also ich verwende diese Frage-Diskussion jetzt auch ein bisschen von dem schon mit reinzunehmen, was ich vorgehabt habe für die heutige Stunde. Was hier unter Reflexion und Begriff kommen wird, das wird stark an Hegel orientiert sein. Und Hegel hat eine Kritik, das ist stark an Hegel orientiert. Das, was hier ist, ist zwar der formale, gegenwärtige Stand der Dinge, so etwas skizzenhaft, repräsentiert aber eine Betrachtungsweise von Logik, die durchaus klassisch ist und die man auch noch bis zum Kant zurückverfolgen kann. Man kann sagen, Kant hat ja auch eine Logik geschrieben, eine klassische Logik, keine hegelianische Logik. Und die kantische Logik operiert durchaus mit Sätzen, Affirmation negativ, Satz vom Widerspruch, Systemen und so weiter. Der Hegel, jetzt ich nähere mich sozusagen Ihrer Frage, etwas, was ich Ihnen dann noch ein bisschen genauer zeigen werde, ist, dass Hegel eine Kritik des kantischen Logikbegriffes hat und das ist auch eine Kritik des Satzbegriffes, der Behauptungskapazitäten hier. Hegel sagt, so wie die klassische Logik Sätze angenommen hat, Behauptungssätze, und, sag ich jetzt, sag nicht der Hegel, was noch immer auch in der modernen formalen Logik als Rolle des Behauptungssatzes fortgesetzt wird, ist nicht die richtige Art und Weise, mit Wahrheit umzugehen. Die Tatsache, dass man hier einen Satz hat, diesen Satz bejahen oder verneinen kann und mit anderen Sätzen in Zusammenhang setzen kann, was er bei Kant findet, ist etwas, wogegen der Hegel auftritt. Und zwar nun, das ist die Antwort auf Ihre Frage, genau mit Hinweis auf ein Inhaltsmoment, indem man nämlich sagt, das ist eine wirklich hochinteressante und geniale Position vom Hegel an der Stelle, er sagt, wo ist denn überhaupt festgeschrieben, dass die logische Form des Behauptungssatzes, die wir hier vorgegeben haben, sich eignet, meine Wahrheitsfragen zu stellen, meine Wesensfragen zu stellen, was ich jetzt mit einigem Aufwand Ihnen demonstriert habe, was hinter der Formulierung wahrer Freund ist. Ja? Also die Absicht, das Allgemeine und das Einzelne in ein sinnvolles Verhältnis, in ein wahrheitsgemäßes Verhältnis zueinander zu bringen, sagt der Hegel, nirgends ist festgeschrieben, dass das, was uns hier auf der Begriffsebene interessiert, auch tatsächlich erfüllt werden kann durch diese Art von Satz. Und das ist jetzt meine Antwort auf Ihre Intervention. Die Formalisierung, die der Kant noch nicht hatte, aber die wir heute quasi haben, ist eine weitere Ausbuchstabierung der klassischen Satzlehre hier, die davon ausgeht, dass wir es mit sowas dazu zu tun haben und dass wir dieses Instrumentarium verwenden können, um inhaltliche Aussagen, wie zum Beispiel Österreich ist keine echte Demokratie, auszudrücken. Ne? Österreich ist keine echte Demokratie, als ein solcher Satz hier formuliert, unterliegt der Affirmation und Negation, und dann nach welchen Kriterien müssen wir sozusagen gehen. Und die Intervention von Hegel ist die, zu sagen, wenn ich mich einlasse auf einen solchen Typus von Fragen wie, was ist eine echte Demokratie, dann kann ich nicht hierbei bleiben, auch nicht hier bei so etwas Formalisierten bleiben, sondern dann brauche ich ein anderes Verfahren. Und das andere Verfahren, die Wahrheitsfindung, im Zusammenhang mit echter Demokratie, die Wahrheitsfindung geht nicht über Falschsätze in dieser formalisierten Art und Weise, sondern, um es kurz und schmerzlos zu machen, die geht zum Beispiel über einen dialektischen Prozess im Rahmen der Begriffsentwicklung beim Hegel. Und dieser dialektische Prozess im Rahmen der Begriffsentwicklung, der sprengt den Satzcharakter, den wir hier haben. Und das, also wenn ich das jetzt hier so gleich, ich habe es jetzt ein bisschen reingetan, aber das ist ein ganz entscheidendes Resultat, das ich da mitteilen möchte, weil das ist konstitutiv auch für gegenwärtige Debatten mit des Wahrheitsbegriffes, nämlich woran soll es liegen, nicht? Woran hängt es? Hängt die Entscheidung über Wahrheit letztlich an dieser Überprüfungsfunktion hier, oder hängt es, habe ich noch nicht hingeschrieben, kommt dann noch, hängt es an einem Prozess, der beim Hegel ein systematischer Prozess ist, der aber dann auch noch sozusagen anders gedacht werden kann. Gut, mache ich mal kurzes Ende.
Ich gehe in eine ähnliche Richtung, die Frage eben der Probleme der Gedichte und des zwischen den Zeilen, dass er sozusagen hier herüben vollkommen ausgespart bleibt in einer Formalisierung. Wie kann man etwas zwischen den Zeilen ausdrücken, was jetzt eventuell eine Idee von einem Gedicht ist oder von wo ja auch Zustimmung Negation ist. Würde Wittgenstein dem zustimmen, dass man sagt, okay,
also,
sie wären dann auch schon Sätze sozusagen oder Gesamtgebilde, Cluster, die man sozusagen
denen man zustimmt? Also ich würde das mit dem das zwischen den Zeilen ist wirklich ein schönes Motiv. Ich würde es versuchsweise jetzt mal so ansprechen. Und damit kann man auch den Kontrast gut sehen, der sich da so auftut. Man könnte ja auf der einen Seite der Auffassung sein, zu sagen, dass etwas zwischen den Zeilen gesagt wird, ist unterliegt durchaus dem der Logik der Zustimmung. Es gibt Leute, die verstehen das nicht, was zwischen den Zeilen gesagt wird, und stimmen dem Satz deswegen zu, weil sie es nicht verstehen. Und dann gibt es die Klügeren, die verstehen, was zwischen den Zeilen gesagt wird und stimmen ihm deswegen nicht zu, zum Beispiel. Ja? Das könnte man nehmen als ein Beispiel dafür, dass das zwischen den Zeilen Gesagte nicht der Logik der Zustimmung unterliegt. Das ist aber falsch. Das würde ich als zu kurz geschlossen nehmen, denn in einem ersten Schritt könnte man antworten, man kann das, was und das wäre Wittgensteinianisch, es wäre sozusagen ein erster Wittgensteinianischer Schritt, zu sagen, wenn zwischen den Zeilen wirklich etwas gesagt ist, wenn das was gesagt ist, was zustimmungsfähig ist, dann kann man es auch sagen, ja? Dann hat man auch einen Unterschied zwischen den beiden Sätzen, ja? Also Ironie ist der klare Fall davon. Du bist ein wahrer Freund, ja? Was ist gesagt zwischen den Zeilen? Du bist ein Schurke, ja? Das ist zwar im ersten Durchgang quasi eine Erschütterung des Augenscheins, das kann man hier systematisieren, ja? Also man kann, wenn das wirklich einen Aussagecharakter hat, dann kann man es auch aussagen und dann kann man die Bedingungen dafür angeben. Das ist aber nur die erste Antwort. Darauf gibt es jetzt noch einmal eine Replik. Und die Replik ist die, da hilft der Wittgenstein auch an dieser Stelle natürlich. Ne? Der Wittgenstein würde sagen, alles, was du zwischen den Zeilen legitimerweise sagen kannst, kannst du auch auf den Zeilen sagen. Und dann bleibt noch etwas, von dem du glaubst, dass du es zwischen den Zeilen sagen kannst, dass du aber nicht auf den Zeilen sagen kannst, und das kannst du gar nicht sagen. Das ist sozusagen die Wittgensteinsche Antwort darauf. Die hegelianische Antwort, also der Wittgenstein ist an der Stelle durchaus klassisch-philosophisch, ja? Also der ist interessiert an der, sagen wir, Inkommensurabilität, nicht? Also das zwischen den Zeilen Gesagte als Thema ist ja deswegen interessant, weil es innerhalb einer Artikulation eine Dimension des Nicht-Kommensurablen, des Nicht-Artikulierten öffnet, die in einem zweiten Verfahren dann auch wiederum ins Kommensurable gebracht werden kann. Aber das ist dieses Spiel aus Transzendenz und Immanenz, wenn man so will, das an dieser Stelle den Wittgenstein auch beschäftigt. Und der Wittgenstein wollte mit diesem Spiel Transzendenz-Immanenz so umgehen, dass er sagt, okay, wir reißen das nun wirklich dramatisch auseinander, indem wir sagen, Immanenz ist Immanenz und Transzendenz ist Transzendenz. Und die haben sozusagen das Verhältnis von Immanenz und Transzendenz hat noch einen dramatischen Abgang, indem man nämlich sagen, die treffen sich nie, die kommen beide vor, treffen sich aber nie, Ende der Tragödie sozusagen. Aber das sage ich deswegen, weil eine mehr prozesstheoretische und hegelianische Antwort auf die Frage von zwischen den Zeilen wäre jetzt die zu sagen, ein Satz, der so formuliert ist, dass er zwischen den Zeilen was aussagt, der hat das Charakteristikum dieses Satzes besteht nicht darin, dass er zwei Inhalte hat, die man auseinanderdividieren und extra zur Begutachtung vorlegen kann, sondern das Charakteristische dieses Satzes ist, dass man mit Hilfe dieses Satzes draufkommen kann, was er zwischen den Zeilen sagt. Das heißt, dass dieser Satz einen einlädt in einen Prozess. Der lädt einen ein, dazu, sich auf etwas draufzukommen, als Satz. Der lädt dazu ein, dass man mehrere Sachen gleichzeitig sagt. Zum Beispiel, gibt mir gute Gelegenheit, auf den Fakultätstag hinzuweisen. Am 30. Mai gibt es einen Fakultätstag, das ist am Montag. Da gibt es am Abend eine Podiumsdiskussion mit Heinrich Neisser, Kretschi, ehemaligen Industriellenvereinigungschef und Grünewald von den Grünen. Um 5 Uhr, glaube ich, gibt es einen Vortrag von Höffe über die Philosophie und vorher gibt es ein paar Workshops und ein Workshop werde ich mit Matthias Flatscher und Elisabeth Nemeth machen und dieses Workshop hat den interessanten Titel Überlegen im Universitätsbetrieb. Das heißt, das ist zwar nicht ganz ein Satz, das ist ein Titel, aber da kann man es auch diskutieren, überlegen im Universitätsbetrieb. Es fällt mir jetzt deswegen ein, weil da auch was zwischen den Zeilen gesagt ist. Nicht? Man kann sagen, wenn man es an diesem Beispiel nimmt, das geht jetzt nicht bis zur Affirmation, weil es kein Satz ist, aber von der Struktur her ist es dasselbe. Aha, ich verstehe, was du meinst. Nachdenken im Universitätsbetrieb. Ja? Vielleicht. Überlegen heißt doch noch was anderes. Überlegen heißt überlegen sein. Also das heißt, da das am Fakultätstag der Philosophie... Das ist das Dritte. Da das am Fakultätstag der Philosophie angeboten wird, hat es die raffiniertere Deutung, nämlich wir die Philosophinnen sind überlegen im Universitätsbetrieb. Und zwar warum? Weil wir überlegen und nicht nur überleben. Etc. etc. Da sind wir jetzt bei den zwischen den Zeilen genannten. Und an diesem Beispiel wird doch relativ deutlich, dass man sagt, mein Gott, wäre das eine traurige Betrachtungsweise, dass man sagt, da hat sich jemand ganz einfach nicht entscheiden können, uns drei Titel zu sagen. Ja? Das hätte es doch, also wenn er das desambiguiert hätte und gesagt hätte, wir machen einen Workshop, dieses Workshop heißt Nachdenken im Universitätsbetrieb, Punkt, wir fühlen uns im Universitätsbetrieb superior. Punkt. Drittens, wir sind dem Universitätsbetrieb noch nicht anheimgefallen. Ja? Es wäre ein bisschen ein langer Titel, aber das wäre sozusagen der logisch korrekte Titel, wo man das ausbuchstabiert hätte. Der Punkt ist der, ist schon klar, dass indem man das hineinstopft in eine besondere Sprachkonstellation, beansprucht man für Sätze, und das ist schon eine hegelianische Pointe, muss ich gegen meinen eigenen Normaltrend, muss ich sagen, nicht? Das ist eine hegelianische Pointe oder derridasche Pointe oder sowas, man beansprucht für diese Art von Sprachproduktion eine konstitutiv größere Komplexität als das, was wir hier machen können. Also man beansprucht Geschichte, Assoziationen und so, die etwas zu tun haben mit einem auch immer kontextbezogenen Prozess der Verarbeitung von Sprachausdrücken. Nicht? Und wenn ich einen Sprachausdruck nur so ins Auge fasse, da bin ich nochmal bei einem Formalisierungsproblem, wenn ich ihn nur so ins Auge fasse, dass ich sage, das Einzige, was so eine Konstante leisten kann, ist, hier hinein eingefügt zu werden in einen Prädikatsausdruck und auf diese Art und Weise Träger einer Eigenschaft zu werden, Punkt. Ja? Dann habe ich eine Verarmung festzustellen. Das ist so. Das waren Sie.
Ich wollte noch ein Fall vorstellen, wenn ich hier in einem Raum zwei Computer habe und einer sagt, schönes Wetter draußen und der andere sagt, du hast recht, Was ist dann passiert? Ist in dem Rahmen Behauptungssatz gefallen und hat irgendjemand zugestimmt?
Also zwei Computer mit Audiokarte, also Multimedia-Karte und so.
Eingenommen hätte der eine nach meiner Vorstellung nichts behauptet und der andere nichts zugestimmt, obwohl es...
Wenn das Computer sind.
Obwohl es der Form nach einem Behauptungssatz wäre, keine Zustimmung.
Ich mache mal das Gegenbeispiel. Es gibt natürlich klare Antworten, aber um das zu diskutieren, vielleicht das Gegenbeispiel, wenn ich einen Computer habe und der Computer, auf diesem Computer beginnt ein Programm zu laufen. Und die erste Meldung dieses Programms ist, bitte unter, das und das sind die Nutzungsbedingungen, wenn Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren, dann klicken Sie hier. Und ich habe zweitens auf dem Computer ein Programm laufen und das sagt mir, immer wenn ein Fenster auftaucht, und da steht Nutzungsbedingungen drauf und unten ist eine Checkbox, dann soll mit diesem Programm die Checkbox ausgewählt und geklickt werden. Das heißt, ich habe ein Computerprogramm zur Prozessierung, zur Verarbeitung eines anderen Computerprogramms und die Frage gibt sich, ist das eine Zustimmung? Ist das eine Form von Zustimmung? Ne? Die Antwort darauf würde ich, das ist eine schwierige Geschichte.
Ja, ich tue, dass ich auf der einen Seite die Formalisierung habe im Sinne von Frege und auf der anderen Seite die Position von Hegel, dass ich auch ein Subjekt im Grunde
das,
an der Formalisierung...
Sie haben völlig recht, ich habe mir... Durch die Art und Weise, wie ich das Problem exponiert habe, habe ich das genau in die Richtung gesteuert. Die Antwort müsste man jetzt länger anlegen, vielleicht so am ehesten. Im simplen klassischen Fall habe ich Sprachausdrücke sind Produkte, also sind sozusagen Sinnproduktionen von Menschen, die mit diesen akustischen, schriftlichen Produktionen auch noch ganz anderes machen können, nämlich Handlungen, wie zum Beispiel Zustimmung. Soweit wäre das sozusagen ein stimmiges, in sich stimmiges Ensemble. Der weitere Schritt, also abgesehen jetzt nachkantianisch in das formale System hineingehend, ergibt jetzt das Folgende. Solche Art von Sprachausdrücken, die eingebettet sind in Zustimmungskontexte, lassen sich formalisieren und maschinisieren. Das heißt, wir können das hier weiterentwickeln, sodass etwas, was früher nur im Rahmen von menschlichen Unterhaltungen aufgetreten ist, von einem Computer implementiert werden kann, der im Raum steht. Und das heißt, an dieser Stelle haben wir das Ding also explizit rausgenommen. Wir haben es rausgenommen aus diesem alten Kontext und wir haben es natürlich auch extra rausgenommen aus diesem höheren Wahrheitskontext. Wir haben es aber nicht nur herausgenommen, sondern wir spielen noch gezielt damit, dass es nicht nur herausgenommen ist, sondern dass es auch ein Werkzeug für unsere nach wie vor bestehende Praxis mit Sätzen ist. Nicht umsonst sage ich ein End-User Agreement. Ja? Was ist ein End-User Agreement? Ein End-User Agreement ist nicht ein, sind keine Bits und Bits, sind nicht einfach Bits. Wenn es auf den Computer ankommt, wäre es vollkommen wurscht, was das Programm als erstes produziert. Das ist gänzlich unbestimmt, dass der Computer ein bestimmtes Programm oder in Ihrem Fall, dass der Computer bei der Soundkarte eine bestimmte Sequenz von Tönen produziert, ist dem Computer völlig egal, dass das, was da produziert wird, für uns interpretierbar ist als es ist schönes Wetter draußen, einerseits dem Computer völlig egal, zweitens aber kommt es uns sehr zurecht, weil wir haben es genau so produziert. An der Stelle haben wir genau die prästabilisierte Harmonie noch einmal. Die prästabilisierte Harmonie beim End-User Agreement besteht darin, dass wir ein instrumentell formalisiertes, repräsentatives Dokument haben, das wir einbetten können nach wie vor in diesen Zusammenhang, obwohl es auch ausgelagert ist, was schon, indem ich ein Buch schreibe oder einen Zettel schreibe, im Prinzip stattfindet. Das ist das ganze Problem des Handwerks, nicht? Der instrumentellen Funktion. Was ist ein Spaten ohne die Hand? Ja? Was ist ein Spaten ohne die menschliche Hand, die den Spaten bedient? Natürlich ist es was. Ja? Es kann sehr, sehr viel Verschiedenes sein, aber es wird, solange das ein Spaten ist, mit der Abkoppelung und der Integration noch gespielt. Das würde ich sozusagen als erste Antwort dazu sagen. Ja gut, das mache ich aber das hier nochmal fertig, damit das hier passt. Begriff jetzt im klassisch-hegelianischen Sinn, das wieder ist etwas, was sich abspielt zwischen der Ebene von Erkenntnis und Sachgehalt. Das ist, wobei auf der Ebene des der Erkenntnis so etwas wie Vorstellungen und auch sprachlich formulierte Vorstellungen sind. Das ist der ganze Bereich der Subjektivität. Und auf der Ebene des Sachgehaltes geht es in Richtung, sage ich mal, den wittgensteinianischen Term Urbild, also ein Sachgehalt von etwas Erkennbaren verweist auf mehr als die Augenblicklichkeit, auf eine Zusatzdimension im Wesensbereich. Sagen wir es mal so, in diesem Rahmen kann man sich jetzt das zurechtlegen, was ich zum Beispiel über Demokratie gesagt habe, nicht? Die Kommission, die untersucht, sind bestimmte Erscheinungsformen, demokratische Erscheinungsformen, versucht nun eine Vermittlung zwischen dem, was im Erkenntnisvorgang, da ist also Demokratie, vielleicht ist kein so gutes Beispiel, da sollte man handfester bleiben und bleiben wir bei Nutella, das ist handfest genug. Nutella, um zur Auffassung zu kommen, etwas ist Nutella, brauche ich sinnliche Wahrnehmung, brauche ich gewisse Kategorien, das ist der Unterschied zwischen Nutella und Peanut Butter. Frühstücks, ich brauch den Begriff eines Aufstrichs, nicht? Frühstücks, ich brauche überhaupt den Begriff eines Frühstücks, nicht wirklich, brauche ich nicht, für Nutella brauche ich nicht, geht auch am Abend, aber ein Brotaufstrich brauche ich, ist schon interessant. Also, was ich da sagen wollte, ist, das wäre die Karikaturversion einer transzendentalen Deduktion, könnte man sich als Spaß mal machen, nicht die transzendentale Deduktion vom Kant ist das Motiv gegeben, die Tatsache, dass es bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, kann ich mich fragen, mit welchem Begriffsapparat muss ich operiert haben, damit ich wissenschaftliche Erkenntnisse, die ich in Wirklichkeit habe, behaupten kann? Was sind die Voraussetzungen, die eingehen in meine wissenschaftliche Praxis? Was muss ich schon mitgebracht haben, damit ich solche wissenschaftliche Behauptungen machen kann? Die Karikatur der transzendentalen Deduktion von Nutella wäre, über welche Begriffe muss ich verfügen? Nicht? Also Brotaufstrich wird es wohl sein, glaube ich. Das ist eine Frage. Natürlich kann, also etwas, was auf jeden Fall sein muss, ist essbar. Essbar muss es zum Beispiel auf jeden Fall sein. Man kann diskutieren, und da sind wir jetzt dann beim Urbild. Ja? Das ist ein klarer Fall von Urbilddebatte. Ich sehe so eine braune Pasta und ich sage, das ist eine braune Pasta. Daraufhin sagt jemand, ja, braune Pasta, ja, aber das ist nicht wirklich eine braune Pasta, so, das ist Nutella. Ja? Mit welchem Recht sagt er das und mit welchen Hintergrundannahmen kann man das belegen? Und das ist jetzt der Punkt, in dem sich der hegelianische Begriff in etwa abspielt, nämlich in einem Prozess, in einer Verlaufsform, in einem Ablauf zwischen weltgerichteten Sinneswahrnehmungen, die verarbeitet werden durch Vorstellungen, die aber als solche im Augenblicksquerschnitt, im Schnappschuss können die so auftreten hier, ja? Also das ist eine braune Pasta, ist auch nicht voraussetzungslos, da brauche ich wieder Pasta, den Begriff von Pasta und so, niemals wird das ganz voraussetzungslos sein, aber es wäre ein schönes Beispiel von Gegenwärtigkeit, darüber können wir uns doch alle einigen, dass das eine braune Pasta ist, dann hätten wir das an diese Stelle, hätten wir sozusagen ausgelagert an diese Stelle, dann kann man das auch möglicherweise chemisch testen, ja. Man kann sagen, das ist nicht nur eine braune Pasta, sondern die hat auch so und so viel Kakaobestandteile, so und so viel Fettbestandteile, so und so viel Wasser. Und dann testen wir das mal. Und das geschieht ja auch, nicht? Untersuchen wir im Labor. Und dann kommen wir im Labor zur Auffassung, zu welcher Auffassung kommen wir dann? Ja? Kommen wir zur Auffassung, hat so und so viel Kakaogehalt, ja? Hat so und so viel Kakaogehalt, so und so viel Fettgehalt, das sind Dinge, die man hier machen könnte. Und die Frage, wo bleibt der Inhalt, wo bleibt der Inhalt des Glases, ja? ist jetzt unter anderem eine Frage, damit es Nutella ist, legt sich nahe zu sagen, da muss noch was dazugehören. Das ist nicht nur das, was wir mechanisch im Labor austesten können, sondern... so würde man es gerne sagen. Nicht? Man könnte sich natürlich gut vorstellen, das ist ein bisschen verführerisch an dem Beispiel, insofern bin ich nicht so sicher, ob das so belastbar ist, eine Zivilisation, die nicht unsere Nutella-Erfahrung hat, aber trotzdem braune Pasta essen kann. Ja? Was ist mit der? Nicht? Sagt man, die haben nicht verstanden, worum es geht? Die werden niemals, man kann es schon sagen, nicht? Die können das essen, aber die werden niemals begreifen. Die werden niemals begreifen, was Nutella ist. Ja? Ich hoffe, ich werde diese Vorlesung als besonderer Anlass zum Sponsoring.
Versucht man nun, Nutella als Nutella über Merkmale zu identifizieren, so chemische Substanzen.
Ja.
Besteht natürlich immer das Problem, ja, wer garantiert mir denn, dass in Zukunft ja, nicht irgendwann mal ein Merkmal auftaucht,
völlig richtig,
das ich kenne. Ja, also,
das ist ganz klar.
Deswegen ist es sozusagen, wenn man etwas so versucht, bei Merkmale zu identifizieren, ist es immer ein Skeptizismus.
Mein Favorit-Beispiel diesbezüglich ist Bier immer, nicht? Also die Frage ist, wie viel Fruchtsaft kann man ins Bier hineinmischen, damit es noch Bier ist, und wie viel Alkohol kann man rausnehmen, ne? Also stellen wir uns sozusagen vor, wir tun den ganzen Alkohol raus und steigern den Anteil von Himbeersaft an dieser Sache. Und es ergibt sich dann genau handfest die Frage, ist das noch Bier? Fragt sich jeder, ja? Naja, woraus sollen wir das beurteilen? Wie sollen wir das beurteilen? Und die Hegelsche Sache, das ist ganz wichtig, das ist schon sehr wichtig, weil wenn man sich die Sache hier quasi als in der Teststation anschaut, nicht, kann man sagen, da steht der Typ im Labor und die einzige Art und Weise, wie er die Frage, ist das noch Bier, beantworten kann, ist, dass er auf einer Liste nachschaut, die ihm das Wirtschaftsministerium zur Verfügung stellt.
Der Benchmark.
Richtig. Der kann nur sagen, das geht ja nicht nur beim Bier so, ist das noch gesund? Ja? Im Labor hast du eine Untersuchung auf irgendwelche Wirkstoffe, Streptokokken oder sonst was. Bist du, Herr Doktor, bin ich noch gesund? Ja, Sie sind noch gesund. Ja? So, das ist die eine Sache. Und die Schwierigkeit, es ist klar, womit die Schwierigkeit zusammenhängt, denn es muss ein Verständnis von Gesundheit, von Bier, von Nutella geben, das einfließt in die Beurteilungsgrundlage hier von Affirmation und Negation. Und wenn man es nur auf dieser Stelle lässt, dann habe ich keinen Account mehr darüber, habe ich sozusagen keine Geschichte darüber zu erzählen, habe ich keine philosophische Auskunft darüber zu geben, wie es dazu kommt, dass dort steht, Bier braucht so und so viel und so und so viel und so und so viel. Und das ist die Stärke von Hegel in dieser Auseinandersetzung jetzt hier, nicht, die etwas künstlich ist. Das gibt es auch in der analytischen Philosophie. Aber machen wir es mal so. Das ist die Stärke von Hegel, dass er darauf aufmerksam macht. Es braucht, um solche Zustimmungen geben zu können, letztlich einen geschichtlichen Prozess, der zu tun hat mit den Rahmenbedingungen, den Entstehungsbedingungen und den Entwicklungsbedingungen. Ihre Frage wird letztlich damit natürlich noch nicht beantwortet, weil sowohl bei Nutella als auch bei Bier ist der Hinweis auf diesen Prozess hier noch nicht die Garantie, dass ich nicht Bier ändern kann. Und an der Stelle zugespitzt, da geht's nun wirklich voll, da gehen die Wellen hoch. An dieser Stelle kommt es dann zu solchen Formulierungen wie, das ist kein Bier und das wird auch niemals Bier sein. Wenn kein Alkohol und so viel Fruchtsaft drinnen ist, das kannst du noch so oft Bier nennen, das ist kein Bier. Diese Art von Formulierung ist nun tatsächlich gemeint als, so kann man es vielleicht sagen, nicht? Das ist kein Bier, das heißt, anders formuliert, das ist kein wahres Bier, das ist nicht wirklich ein Bier oder was immer. Ja? Diese Formulierung, das ist kein Bier, kann man hier hinein platzieren, kann man in diesem Zusammenhang platzieren. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach abhängig von bestimmten Zustimmungsbedingungen. Und an dieser Stelle kann man auch sagen, ist es relativ. Ist es relativ auf die Leute, die hier zustimmen und ablehnen, wann immer, in welchen Zeitabständen immer das sein wird. Ich kann mich dann noch darauf berufen, dass man ja Signatar, dass man das und das unterschrieben haben und so, aber damit ist die Sache erledigt. Das ist kein Bier, hat auch eine zweite und viel schärfere Konnotation, und die ist die, das entspricht dem, was wirklich ein Bier ist, nicht. Und dazu, um das behaupten zu können, brauche ich erstens dieses Verfahren, brauche ich sozusagen...
Wenn ich das behaupte, dann muss ich ja schon voraussetzen, dass ich ja schon weiß, was das Urbild eines Bieres
ist. Das ist das klassisch platonische Problem, nicht? Das ist das klassische Problem.
Dann wird das Kriterium, Kraft dessen ich wissen kann, was das Urbild eines Bieres
ist. Das ist genau die Schwierigkeit, die man in der Diskussion des Wesensbegriffes hat. Ich bin in dieser Exposition zunächst einmal nur damit beschäftigt, Ihnen auch plausibel zu machen, wo sozusagen der Wille zum Wesen, der Wunsch zum Wesen, das Interesse am Wesen herkommt. Ja? Ob sich das dann machen lässt, ist eine zweite Frage, und wie es sich machen lässt. Ich bin einmal zufrieden damit, wenn Sie sehen, dass der Wahrheitsbegriff an dieser Stelle...
Wer auf der Flasche draufsteht, alkoholfreies Bier,
ja,
das dürfte ich da nicht mehr Bier daneben schreiben, nicht? Weil so ja Alkohol drinnen sei.
Das war ja zeitlang auch verboten.
Das war auch verboten. Deswegen finde ich es ein so gutes Beispiel. Ne? Das durfte man, das war eine Zeit lang, war es einfach ein Widerspruch, eine Contradictio in adjecto, nicht? So ähnlich wie grünes Rot, ja? Also, ja, so ist man damit umgegangen, ja?
Und ich mache es auch noch ein bisschen komplizierter. Was ist, wenn zwei verschiedene Kulturen zwar Bier und sagen, aber verschiedene Sachen dann dadurch meinen? Für den ist das Bier ohne Hinweisung, mit dem anderen
ist... Das ist einfach. Das ist interessanterweise nicht komplizierter, sondern das ist einfach. Weil das ist deswegen einfach, weil in der Voraussetzung, die du jetzt gemacht hast, zwei verschiedene Kulturen schon das Unterscheidungskriterium reinkommt. Dass die beiden Kulturen das Wort Bier verschieden verwenden, die einen meinen dabei Himbeersaft und die anderen meinen das, was wir Bier meinen, diese schöne Trennung, die so liberal sind wir, das kann man ja machen. Das Interessante und das Schwierige ist natürlich schon angesprochen drin. Das Schwierige, das darin angesprochen wird, kann man so rausnehmen, dass man sagt, es gibt es jemanden, der beobachtet die eine Kultur, die andere. Die einen nennen Himbeersaftbier, die anderen nennen Bierbier. Die einen nennen Himbeersaft, die anderen Gerstensaftbier. Ja. Und jetzt kommt jemand und hat die verrückte, man könnte in einem gewissen Sinn sagen, wirklich die verrückte Idee zu sagen, die verwenden doch beide dasselbe Wort, das muss doch was miteinander zu tun haben. Und das ist genau jetzt präzise die Verrücktheit des Wesensbegriffs. Das ist genau die Verrücktheit des Wesensbegriffs und ich muss mittlerweile sagen, auch die sympathische Verrücktheit des Wesensbegriffs, ne? Dass jemand sich dieses unglaubliche Thema so stellt, dass er sagt, da reden alle von Wahrheit. Der eine meint mit Wahrheit, was mir nützt, der zweite meint mit Wahrheit das, was die Schwiegermutter sagt, der dritte meint mit Wahrheit, was die Logiker ihm demonstriert haben, und die reden alle von Wahrheit, es muss doch etwas geben, was dasselbe ist da drin. Das ist dann das Wesen der Wahrheit. Das ist die sympathische Verrücktheit. Und was ich hier, also der Zweck dieser Skizze hier, ist unter anderem, Ihnen ein bisschen eine Hilfestellung darüber zu geben, wie Sie Features der Verwendung des Wahrheitsbegriffs, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, die in sehr unterschiedlichen Kontexten sind, wie Sie die aufeinander beziehen können. Das wird niemals dasselbe werden, aber an bestimmten Stellen überschneidet es sich hilfreich. Das wäre quasi mein Punkt.
Ja, nächstes Mal vielleicht weiter diskutieren.
Ja.
Man kann das Bier verschiedenen Kulturen sagen, das ist Bier. Bei der Demokratie geht es dann nicht.
Warum?
Da können die Nordkorea auch sagen, das ist meine Demokratie.
Das ist ja, sagt sie auch. Sagt sie auch, das Problem ist, auf das kommt, also das wird noch im Laufe der Vorlesung, wird uns noch beschäftigen, ne? Wie damit umgehen, dass das nicht nur einfach Wortmissbrauch ist. Man könnte natürlich, also solange man sagt, es ist ein Wortmissbrauch, die nehmen das Wort Demokratie und ist ein pures Täuschungsmanöver, nicht? Wenn man das mal ausschließt, sondern stattdessen sagt, da gibt es auch einen Gehalt, das ist nicht ganz unberechtigt, dann muss man sich fragen, worin liegt das?